Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel
und der Kern. Hallo again, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst. Und hallo Albert.
Hallo Jan.
Ich war neulich mit meiner Frau im Kino in dem aus meiner Sicht sehr guten Film über das Leben von Bob Dylan oder dieses Biopic. Ich weiß, es gibt auch Leute, die fanden ihn nicht so gut, aber ich kann den Film wirklich sehr empfehlen. Ich fand ihn toll. Und da ist mir klar geworden, dass Bob Dylan vielleicht auch so nicht nur ein Singer-Songwriter ist, toller Musiker, sondern ja auch viel Philosophisches in seinen Texten steckt. Literarisch war ja klar, hat ja auch den Nobelpreis für Literatur schon bekommen. Aber ich habe mir eben mal so ein paar Texte von ihm, nachdem ich so begeistert aus dem Kino kam, aus dem Netz gezogen und mir durchgeschaut. Und einer hat mich ganz besonders angesprungen dabei. Und zwar dieser Text, Don't think twice, it's all right. Und das würde ich sagen, das hat mich wahrscheinlich auch deswegen angesprungen, weil ich manchmal durchaus nicht nur twice, sondern auch dreifach, vierfach über bestimmte Sachen nachdenke. Und so kamen wir auf die Idee, das Thema Grübeln beziehungsweise der moderne Begriff dafür ist Overthinking, mal zu behandeln, mal zu besprechen. Und ich würde sagen, das Thema Grübeln muss ja nicht per se schlecht sein, wenn man Grübeln im Sinn von Nachdenken sieht und wenn man halt Sachen einfach mal klar durchdenkt, dann ist es per se nichts Schlechtes. Ich glaube, schwierig wird es dann nur, wenn man in so eine, ja, Gedanken, wenn man sich in seinen Gedankenschleifen verliert und das immer Gleiche immer wieder durchdenkt und deswegen nicht ins Tun kommt. Das sind so Sachen, wo ich glaube, da kann es vielleicht als Bremsklotz fürs gelingende Leben oder fürs gute Leben wirken. Und deswegen fand ich es mal cool, dazu heute mal eine Folge zu machen und mit dir drüber zu sprechen. Und deswegen würde mich von dir erstmal interessieren, Albert, neigst du auch zum Grübeln? Genießt du es vielleicht auch, wenn du mal deinen Gedanken nachhängst?
Also ich habe ja mein Leben lang gegrübelt, schriftlich gegrübelt und indem ich Tagebuch geschrieben habe, schreibe ich auch heute noch, heute weniger als früher, aber früher habe ich jeden Tag geschrieben und sind da ein paar tausend Seiten zusammengekommen und das liebte ich eigentlich, das war für mich praktische Philosophie, Nachdenken. Und ich meine, so fing die Philosophie auch an, dass man sich über sich und sein Leben nachdenkt, erkenne dich selbst, Innenschau betreiben, was wächst da gut, was tut einem wohl, was sind da Störenfriede. Aber wie Platon, der dieses Erkenne dich selbst ja von Sokrates, von seinem Lehrer ja übernommen hat oder jedenfalls auch wertgeschätzt hat, der meinte aber auch mal, also zu viel davon sei auch eine Seelenkrankheit. Also bei den alten Griechen waren die Störenfriede innerhalb der Seelen ja Seelenkrankheiten wie Ängste, Sorgen, Zorn, Wut etc. Und auch das zu viele Grübeln kann das auch sein. Ich persönlich hatte nie das Gefühl, zu viel zu grübeln. Ich bin auch ein Sinnenmensch, ich lebe auch gerne und konnte dann fünf auch gerade sein lassen. Also ich liebe diese Momente, wo ich über mich und mein Leben nachdenke und habe das immer getan, aber ich liebe auch, wenn ich gerade mal nicht denke und lebe, etwas wirke, schaffe oder einfach nur genieße und betrachte und schaue und die Gedanken so fließen zu lassen.
Also das heißt, solche Momente kennst du eigentlich gar nicht, wo du so ein Thema siehst und sagen wir mal ein Szenario entwirfst in Gedanken, das könnte auch schlecht ausgehen, irgendwie eine Kurse von dir werden vielleicht plötzlich nicht mehr besucht. Darüber mal nachzudenken, was muss ich tun, wenn vielleicht mal irgendeine Kurve nach unten zeigt, und da kann man ja schon mal ins Grübeln verfallen, aber der fortgeschrittene Philosoph nicht.
Doch, das passiert mir und ist mir mein Leben lang auch passiert, dass ein Problem, wenn es sehr drängt, ist, wenn es sehr belastet ist, wenn ich es nicht lösen kann. Knoten des Herzens, die fordern einen dann auf, gerade wenn man ohnehin Denken über sich selbst gewohnt ist, dann verfällt man in Gedankenschleifen und manches lässt mich dann nicht los oder man hat sich zu sehr in eine Aufgabe oder in ein Ziel verbissen oder man möchte es unbedingt irgendetwas erzwingen. Früher war das ganz stark, davon habe ich jetzt in den letzten Jahren zunehmend abgelassen und ich will nichts mehr so erzwingen. Deshalb gibt es die Gedankenschleifen weniger, aber wenn etwas irritierend ist, will es verarbeitet werden in der Seele. Und solange es nicht verarbeitet ist, macht es innere Unruhe, Unfrieden, eine gewisse Zwietracht. Und eigentlich ist das eine Aufforderung, diesen Knoten des Herzens zu lösen, diese Zwietracht. Also da eine Lösung für zu finden, wieder zum inneren Ausgleich zu kommen, inneren Störenfriede zu beseitigen. Und das kann schwierig sein. Da kann einem der Blick drauf verstellt sein. Man kann die Lösung nicht finden. Ja, das ist die Auseinandersetzung mit sich selbst. Die kenne ich sehr wohl. Es gibt immer hier und da mal so ein Problem, was mich ein bisschen belastet und was im Kopf rumgeht. Nicht mehr sehr stark. Also das ist für mich kein Problem mehr und das geht auch schnell weg. Meistens ist es am nächsten Tag, wenn man darüber geschlafen hat, schon nicht mehr da oder ist auf ein normales Maß zurückgestutzt. Ein normales, sage ich mal, gesundes Maß zurückgestutzt worden. Denn es ist auch wichtig, dass man mit diesen Störenfrieden, dass man die sich anguckt, dass man sich mit denen auseinandersetzt. Denn Verdrängung ist auch keine Lösung, löst einen Zwiespalt nicht.
Also man muss erstmal klarkriegen, was ist produktives Nachdenken und was ist destruktives Grübeln, oder? Das ist ja die Unterscheidung, die man treffen muss.
Ja, wobei das nicht so ganz einfach ist, denn solange ein Problem nicht gelöst ist, dann hat es so eine Tendenz, ja eben als Schleife aufzutreten. Und wenn man da nicht weiterkommt, dann kann das ein Problem werden. Also dann sollte man vielleicht auch das Gespräch mit Freunden suchen oder irgendwie sich ganz bewusst mal ablenken, um sich dem Problem vielleicht mal nach einer anderen Erfahrung, in einer anderen Stimmung nochmal vorzunehmen. Aber da kann es dann zu einem Problem werden in doppelter Hinsicht. Das Grübeln als solche nervt oder diese Gedankenschleifen nerven. Auf der anderen Seite nervt auch das Problem. Das heißt, ich kann nicht sagen, jetzt höre ich auf nachzudenken. Da löst sich das Problem nicht. Mhm. Von daher muss man sich auseinandersetzen und sollte eben sehen, dass man da ein bisschen Fortschritte macht, dass man da auch weiterkommt oder wenn nicht, auch vielleicht auch Hilfe in Anspruch nimmt. Gute Freunde oder der Familienkreis, wo man das mal anspricht und durchdiskutiert, ist das sehr hilfreich.
Ich glaube auch, dass das Thema Verdrängung da in dem Zusammenhang eine schlechte Ausweichstrategie ist. Ich glaube auch, dass deswegen so viele an digitalen Endgeräten hängen, weil sie vielleicht auch nicht über bestimmte ungelöste Themen nachdenken wollen. Ich selber kenne es von mir, dass ich abends gerne auch nochmal was lese oder mir einen Podcast anhöre, weil ich sonst eben mich in so Gedankenschleifen vorm Einschlafen verliere. Also kann man sagen, okay, so ein bisschen Ablenkung ist vielleicht ein Weg, aber man muss dann irgendwann den Moment finden, wo man tatsächlich mal konstruktiv an das Problem rangeht und das ein für alle Mal für sich löst.
Ne? Ja, es ist wie Unkraut im Seelengarten. Ne? Du kannst immer wieder abschneiden, aber es kommt immer wieder. Du musst versuchen, an die Wurzeln ranzukommen und die mit den Wurzeln auszureißen. Dann ist das Problem gelöst. Kommt dann vielleicht anderes Unkraut wieder. Leben ist immer ein Kampf um das gute Leben, ein Ringen um das gute Leben. Und das heißt kontinuierliche Arbeit im Seelengarten. Also da ist man nie von. Aber dann erhält sich das im Maßen. Vielleicht muss man da auch noch unterscheiden zwischen einem konkreten Problem, was einen belastet und was so in der Gedankenschleife eine gewisse Zeit mal sehr akut ist, und allgemeine Probleme. Also es gibt auch Menschen, die haben vielleicht, man weiß nicht, ob vererbt oder durch eine Prägung oder durch irgendeine Seelenkonstellation oder irgendeine Erfahrung, die sie gemacht haben, allgemein zu hohe Ansprüche ans Leben. Die haben immer ein ständiges Problem, sie sind ständig unzufrieden mit dem Leben, weil sie entweder überzogene Wünsche oder Ansprüche ans Leben haben, ein Ideal sich gebildet haben, ein Glaubenssatz, Leben muss immer rosarot in Glück sein, oder sie haben nicht gelernt, genügsam und bescheiden sich mit dem zufrieden zu geben, was da ist, oder jedenfalls hin und wieder mal einfach zufrieden zu sein, im Sein zu sein und nicht immer im Haben erreichen wollen, in den Zielen, immer weiter neu gesteckte Ziele, ist ein Ziel erreicht, direkt ein neues, und so eine grundsätzliche innere Unruhe, die gar nicht ein ganz konkretes Problem ist, sondern überhaupt ein Ungleichgewicht, eine Unausgeglichenheit der Seele insgesamt. Da stimmen so grundlegende Glaubenssätze, stimmen vielleicht mit dem Leben nicht überein. Da gibt es eine Diskrepanz. Das Leben beispielsweise hat es Leiden, es hat Schicksalsschläge etc. Wenn man die nicht akzeptieren will, oder es hat auch Problemstellen, wenn man auf die Welt guckt und man identifiziert sich mit dem Ganzen und will eine bessere Welt, eine friedliche Welt, dass es so ein dauerhaftes Problem ist, dass nicht ein Knoten des Herzens da ist, sondern eine ganz grundsätzliche Haltungen, die einen ständig irgendwie beunruhigen oder die verhindern, dass man in einen Seelenfrieden kommt.
Ich finde ja, dass in dem Begriff Overthinking auch schon so der Ansatz drinsteckt. Also Denken oder Thinking kann ja nicht schlecht sein, aber das zu viel Denken, das ist eben das, was dann zum Problem wird. Also meinetwegen auch die Welt anzuschauen und darüber nachzudenken, was kann ich tun, um sie zu verbessern, ist sicher nicht schlecht, aber sich da rein zu verbeißen und eben auch vielleicht nicht diese stoische Unterscheidung zu treffen, kann ich da was dran ändern oder kann ich nichts dran ändern, sondern Makrolagen zu überdenken, also zu stark zu durchdenken, ohne etwas daran ändern zu können, das ist halt, glaube ich, der schlechte
Weg. Wenn man nicht begreift, dass man an vielen Dingen gar nichts ändern kann, die liegen nicht in der eigenen Hand, dann arbeitet man sich da ab, sein Leben lang. Und man findet auch keine Ruhe, weil man die Welt nicht akzeptiert, wie sie ist, oder die Menschen nicht akzeptiert, wie sie sind. Dann ist das ein ständiges Problem. Aber ich sagte ja, das ist so ein allgemeiner Glaubenssatz, das ist kein konkretes Problem, sondern man muss da seine, überhaupt den Blick auf die Welt und auf die Mitmenschen und auf das Leben als solche der Realität anpassen. Also man darf da nicht überzogene Ansprüche oder Forderungen oder sich eine Idealwelt bilden und meinte, man könnte die verwirklichen oder man könnte die Welt da umgestalten. Dann verzweifelt man, da ist eben, überschätzt man seine Kräfte, seine Fähigkeiten. Erkennt nicht an, erkenne dich selbst, dass du ein beschränktes Wesen bist, das einen ganz kleinen Wirkungskreis hat, dass das allerwenigste in der Welt überhaupt beeinflussen und verändern kann und das allermeiste einfach nur hinnehmen muss. Da ist eine mangelnde Akzeptanz, mangelndes Annehmen, auch von sich selbst, so wie man ist mit seinen Schwächen und Stärken. Man kann sich auch überfordern, man kann auch einen Glaubenssatz haben, der einen über die eigenen Kräfte geht. Man hat eine Vorstellung von sich, die man nie verwirklichen kann, weil einem dazu die Fähigkeiten fehlen. Auch das führt zu einem ständigen Unruheherd, über den man dann leicht zu einem grüblerischen, unzufriedenen, ständig mit sich hadernden Menschen werden kann.
Häufig steht einem ja dieses Überdenken oder zu stark, zu viel Nachdenken auch im Weg vor bei grundlegenden Entscheidungen. Und da finde ich eben auch wieder Bob Dylan so einen guten Satz, don't think twice, it's all right. Man kann ja häufig, wenn man auf was draufschaut und wenn man nicht sofort Ja zu etwas sagt, sondern eher so ein leichtes vielleicht, möglicherweise habe ich da Lust drauf, in sich verspürt, dann ist eigentlich schon relativ klar, dass man eher wahrscheinlich mit Nein reagieren soll, beziehungsweise umgekehrt, wenn da ein klares Ja erstmal auf eine Frage oder auf einen Plan in meinem Hinterkopf erscheint, dann muss ich auch nicht das zerdenken und vielleicht von einem Vorhaben ablassen. Zweiwöchiges Abenteuer, was ich mir gönnen möchte, irgendeine tolle Reise oder ein neues Hobby. Das kann man, wenn man zu viel drüber nachdenkt, mache ich das jetzt oder mache ich es nicht, dann ist ja auch schon fast wieder vorbei, ne?
Ja, also da sollte man sich ein bisschen Entscheidungsfreudigkeit angewöhnen. Insbesondere kann man sich sagen, man weiß gar nicht so. Man kriegt durch Denken nicht raus, ob das jetzt eine gute Idee ist oder nicht. Vieles kriegt man erst durch Tun heraus. Von daher kann man den Gedanken, das Nachdenken über, wie entscheide ich mich so oder so, kann man auch einfach damit abkünsten. Ich kann die Folgen, die weiten, späteren Folgen ohnehin nicht überschauen. Wonach ist mir und dann entscheiden und den gordischen Knoten durchschlagen und nicht der falschen Vorstellung entliegen. Ich könnte durch meinen Gedanken genau bestimmen, welches jetzt die bessere Entscheidung ist. Auch das ist eine völlige Überschätzung der Fähigkeiten. Wenn es langfristige Entscheidungen sind, kann ich allenfalls die ersten Folgen übersehen und sollte eine vernünftige Entscheidung treffen, eine plausible. Aber im Übrigen brauche ich mir gar nicht weiter nachzudenken, weil ich kriege das nicht raus, wenn ich es nicht ausprobiere. Das zum einen und im Allgemeinen, lassen wir es dabei. Ich hatte noch einen anderen Gedanken, aber der ist mir jetzt auch wieder entfallen.
Dafür habe ich noch eine Zahl, die ich mit einbringen will. 73%, also ich habe ein paar Studien gefunden zu dem Thema und nach einer amerikanischen Universitätsstudie sind 73% der Erwachsenen regelmäßig am Grübeln. Und sogar es ist so, dass Frauen deutlich häufiger grübeln als Männer. In manchen Studien habe ich auch die Zahl gefunden, doppelt so häufig sind da Symptome von Overthinking bei weiblichen Probanden oder weiblichen festgestellt worden. Das zeigt schon, dass es ein weit verbreitetes Thema ist. Das ist jetzt nichts, was so hin und wieder vorkommt, sondern ich glaube, die meisten, die man fragt, oder offensichtlich sehr viele, 3/4, die man fragt, würden sagen, ja, vielleicht hänge ich da ein bisschen zu sehr fest.
Ja, aber das ist auch im Allgemeinen gilt, ja, weil sie irgendwo mit ihrem Leben nicht zufrieden sind, weil sie nicht ihre Mitte gefunden haben, um gelingendes Leben zu führen, genau das Leben zu führen, was man haben will, ist eine schwierige Aufgabe. Deshalb unterrichte ich Philosophie, also die Lehre, jedenfalls praktische Philosophie, die Lehre, wie man da hinkommt, weil das eben so schwierig ist und weil es den meisten Menschen überhaupt gar nicht gelingt. Jetzt heißt das nicht, dass sie völlig unglücklich sind, aber irgendwo stimmt etwas nicht oder irgendwo bleibt ein Bedürfnis unerfüllt oder irgendein Problem bleibt ungelöst. Das ist eine ganz schwierige und eine lebenslange Aufgabe und das führt dazu, dass sie irgendwie, da meldet sich immer ein Störenfried. Wir haben keinen Seelenfrieden gefunden. Und wie viele Menschen haben schon diesen Seelenfrieden gefunden? Einige ganz bestimmt, aber die Mehrzahl ist das, glaube ich, nicht. Von daher kann ich die Zahlen gut verstehen.
Meine These wäre ja, dass diese Störenfriede, von denen du sprichst, dass das vor allem Ängste und so ein Kontrollbedürfnis sind, die letztlich zum Grübeln führen.
Ja, also Ängste sind die häufigsten Störenfriede, Sorgen, Unausgeglichenheiten, auch so bestimmte Bedürfnisse oder man ist nicht in seiner Ruhe, in der Gelassenheit, man regt sich schnell auf. Ja, da ist die ganze Palette der Seelenbeeinträchtigungen, Seelenkrankheiten, wie die Griechen sagten, Zorn, Wut, Ärger, Hass, Neid, Eifersucht, Gier, Habgier, Stress und alles ungelöst. Letztlich auch kann man die Probleme kommen nicht von außen, sondern sie sind zum großen Teil selbst gemacht, weil man die falschen Einstellungen, falschen Haltungen, falsches Begehren oder jedenfalls nicht mäßig.
Ja, aber das ist jetzt ja ein ganz großer Strauß, den du da aufmachst. Ja. Bleiben wir doch mal bitte bei dem Angst- und Kontrollbedürfnis, vielleicht übersteigertes Kontrollbedürfnis. Mhm. Was würdest du denn dann als Philosophielehrer sagen? Du erkennst, da stecken Ängste hinter deinem Overthinking, hinter deiner Grübelei. Wie gehe ich dann vor, wenn ich das schon mal entdeckt habe?
Wie mit allen diesen Seelenkrankheiten, man muss versuchen, woher kommen sie, was ist die Ursache, wann ist das eingetreten, wovor habe ich da eigentlich Angst, ist die Angst berechtigt, dann philosophisch drüber nachdenken, ist das eigentlich berechtigt, die Angst, und woher kommt es, was sind die ausschlaggebenden Glaubenssätze oder die Prägungen, die meistens frühkindliche Prägungen oder die erfahrenen Traumata, die dazu geführt haben, dass da eine sehr starke synaptische Verbindung zwischen einer gewissen Zukunftsperspektive und der Angst davor, die dazu führen, dass immer wieder das aufpoppt, also dass immer wieder Ängste hervorgerufen werden oder das Bedürfnis, ich kann nicht frei sein, das Freie, das Unkontrollierbare beunruhigt mich, ich muss alles im Griff haben, die Vorstellung, man könnte alle Dinge vorhersehen und alle Dinge gestalten und das Unvorhergesehene macht einem Angst, da hat man das Leben nicht begriffen, dass unglaublich viel Unvorhergesehenes, also voller unvorhergesehener Ereignisse eigentlich jeden Tag und begreift es nicht und hat das nicht akzeptiert und will das unbedingt nicht. Ja, wenn man an einer solchen Vorstellung, wenn man die lange Zeit pflegt und verinnerlicht hat, dann kommen immer wieder Ängste aus. Natürlich wird man immer wieder mit der Unmöglichkeit konfrontiert, Kontrolle über alles zu gewinnen und dann hat man ein Problem. Und hat man die Ursache mal verstanden, woher kommt diese Angst? Welcher Glaubenssatz steckt dahinter? Ich brauche ein Minimum an Geld, an Vermögen, sonst werde ich nicht glücklich.
Existenzängste letztlich,
ne? Natürlich, ja. Mhm. Und woher kommen die? Und dann muss man dagegen denken. Dann muss man die ersetzen durch vernünftige, wohltuendere Sätze, andere Glaubenssätze.
Was wäre das?
Beispielsweise, dass man nicht ewig lebt, dass man ohnehin in der Vergänglichkeit unterworfen ist, dass man Dinge immer wieder mal verliert, dass man von Lieben auch immer wieder mal getrennt wird, dass man schließlich selbst sein Leben verliert, dass es nicht auf das Haben ankommt, um sich glücklich und wohl zu fühlen, sondern auf das Sein, dass man lernt loszulassen, dass das Materielle, das, von dem man meint, dass es die Existenz absichert, dass das erstens nicht tut, und zweitens auch nicht wohltuend ist, sich da zu viel Gedanken drüber zu machen. Also dass man sagen kann, mit bescheidenen Verhältnissen kann man auch glücklich werden. Ja. Also dass man da nicht so Vorstellungen hat, wenn das Konto keine 7 Stellen aufweist, dann verliere ich meine Existenz. Die Existenz ist, und das Eigentliche der Existenz ist, dass die eigene Lebendigkeit, das eigene Seeleninhalt, man muss ja von trennen, ist nicht der Besitz, den man den man gesammelt hat oder um sich geschart hat,
sondern nachvollziehbar, Aber ich würde auch sagen, momentan ist ja, wenn man hier sich in München umschaut, wie die Mietpreise explodieren, ist ja überall so, dass das Leben immer teurer wird, die Inflation. Also auch wenn ich jetzt nicht meine unmittelbare Existenz gefährdet sehe, finde ich schon nachvollziehbar, dass da Ängste entstehen. Wie lange kann ich mir das noch leisten? Das ist jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen. Und deswegen finde ich, braucht man schon ein bisschen mehr, als sich zu sagen, ja, wird schon werden.
Ja, da muss man sich sagen, dann muss ich da loslassen. Dann kann ich in dieser Wohnung, in diesem Haus nicht mehr leben. Dann muss ich mich ein bisschen umdenken, muss ich ein bisschen bescheidener meine Existenz strukturieren im Rahmen der mir gegebenen Möglichkeiten und sich nicht ein Leben vorstellen, das man sich nicht leisten kann. Da klafft Realität und Ideal wieder auseinander. Also schränke ich meine Bedürfnisse, meine Wünsche, meine Visionen, muss ich einschränken und der Realität anpassen und sagen, okay, man kann auch glücklich werden unter bescheidenen Verhältnissen, auch ohne Eigentum. Auch mit einer kleineren Wohnung kann ich noch Glück haben, kann vielleicht mich sogar entlasten. Man muss versuchen, dann positiv zu denken, Distanz zu gewinnen. Ach ja, das wollte ich vorhin sagen, dass die Philosophie hier, dass wir häufig ins Grübeln kommen, weil wir in einer Suppe schwimmen, aus der wir nicht selbst rauskommen. Wir ziehen uns nicht an den eigenen Haaren heraus oder können das nicht. Und die Philosophie, was sie anbietet, ist, dass wir Distanz schaffen, dass wir also wirklich mal für Momente aus der Suppe rauskommen, aus der Befindlichkeit, aus der Verstrickung in bestimmte Gedanken oder Gefühle oder Ängste, dass man da heraustritt, von draußen draufschaut, Perspektive wechselt. Beispielsweise liegt mein Glück nicht an 150 Quadratmetern. Ich kann vielleicht noch glücklicher werden auf 70 Quadratmeter, die mir ein Tausender weniger kosten und mich daher mir weniger Stress machen, was die Ökonomie angeht. Das ist wieder loslassen von bestimmten Vorstellungen. Auch unter kleinen Hütten, unter kleinen Dächern kann man glücklich sein. Dann muss man sich den Möglichkeiten anpassen, die Möglichkeiten akzeptieren oder die Begrenzungen der materiellen Möglichkeiten, ökonomischen Möglichkeiten, die man hat, akzeptieren und sagen, ich richte jetzt mein Leben so ein, dass das passt und dass ich da nicht zu viel in Stress gerate. Ich lasse die Idee mit dem eigenen Haus, ich lasse die Idee mit der großen Wohnung, mit der Innenstadtwohnung. Ich ziehe jetzt woanders hin, dahin, wo ich es mir leisten kann. Also eine gewisse Flexibilität, heraustreten, hat immer was mit Loslassen zu tun, unter Umständen auch mit Verzicht, Begrenzung der Bedürfnisse, Begrenzung der Wünsche auf ein reelles Maß. Also ich denke an das Gebet von Sokrates, bitte an die Götter, bitte legt mir nur so viel Besitz auf die Schultern, wie ich gut tragen kann. Also heißt auch, bitte erzeugt in mir nicht mehr Wünsche, als ich mir aus eigener Kraft und ohne Stress erfüllen kann. Irgendwann hat man dann da falsche Vorstellungen oder zu große Vorstellungen, wie ich schon einleitend sagte, zu große Ansprüche an das Leben, an die anderen, an die Umstände. Und da muss man das muss man dann anpassen, umdenken, neu denken und sich neu orientieren.
Also es klingt für mich nach einem Dreischritt. Erstmal erkennen, hänge ich da an irgendwas fest? Ja. Gibt es da Bereiche in meinem Leben, über die ich zu stark und vielleicht auch zu destruktiv nachdenke? Wenn ich das getan habe, erstmal zu schauen, wie kann ich dagegen andenken? Also im Prinzip mit anzudenken gegen das Overthinking oder gegen das Thema, was mich da zu stark beschäftigt. Und dann, wenn ich wirklich merke, da ist Veränderungsbedarf notwendig, um aus dieser Schleife rauszukommen, beispielsweise dieses Beispiel Existenzängste, dann geht es wirklich darum, dann vielleicht ein kleineres Setup zu schaffen, was mich so ein bisschen rausbringt aus dieser Drucksituation, die offensichtlich das Overthinking bei mir erzeugt.
So kann man es gut beschreiben. Mir fehlte das Wort Ursache, dass man erkennt die Zusammenhänge, warum fühle ich mich schlecht oder warum grübel ich nach, das hat Ursachen. Also ich denke an die vier edlen Weisheiten von Buddha. Die erste ist, ich habe ein Problem. Könnte man psychoanalytisch oder psychotherapeutisch so sehen. Eigentlich heißt es so, Leben ist Leiden, die erste buddhistische Weisheit. Aber du kannst sagen, ich habe ein Problem. Zweitens, was ist die Ursache des Problems? Und das ist ganz wichtig. Ist es eine Gedankenvorstellung? Ist es zu hoher Anspruch? Ist es irgendeine Prägung, die man in früher Kindheit hat? Ist es ein traumatisches Erlebnis, das einen geprägt hat? Also diese Ursache ist ganz wichtig, der zweite Schritt. Habe ich die Ursache erfunden, dann ist eigentlich auch der Weg eröffnet, dazu diese Ursache aufzuheben. Und das ist ganz wichtig, dass ich meine Psyche verstehe. Das heißt, warum grübel ich? Was ist der letzte Grund, warum ich grübel? Und das sind meistens ja, bestimmte Vorstellungen, die durch bestimmte Prägungen oder Erfahrungen hervorgerufen und sich verinnerlicht und sich verfestigt haben. Und ich komme nicht davon los. Und die machen Druck. Und habe ich das aber mal erkannt, woher sie kommen, und kann ich philosophisch vielleicht dagegen argumentieren, das ist nur eine Prägung, das ist keine Wahrheit, die ich nur erkennen brauche, der ich mich nicht entziehen kann, sondern es ist eine bloße Vorstellung, ein Glaubenssatz, eine Prägung, die hätte auch anders sein können, hätte auch ausbleiben können, dann kann ich sie aufheben.
Ich frage mich, wie ich denn wirklich erkenne, ist das noch gesundes Nachdenken oder ist es ungesundes Overthinking, Gedankenkarusselle, in die ich abgleite? Was würdest du sagen? Sollte man da auf sein Bauchgefühl hören oder eben mit Freunden oder Therapeuten drüber sprechen?
Man sollte sehen, ob man weiterkommt durch Nachdenken oder ob es immer wieder dasselbe ist und ob man das Gefühl hat, man macht keine Fortschritte. Die Fortschritte fallen nicht vom Himmel, da muss man Vorleistungen erbringen. Das heißt nicht sofort, wenn man denkt, so, ich habe jetzt einen Gedanken und 2 Minuten später muss der gelöst sein. Oder ich sehe da einen Knoten des Herzens, irgendwas treibt mich umher und in der nächsten Stunde muss das nicht mehr der Fall sein. Sondern man muss da schon sich mit beschäftigen. Aber dann kommt ein gewisser Punkt, wo ich mir sagen muss, ja, ich komme hier nicht weiter. Ich sehe da, jetzt denke ich schon 3 Stunden drüber nach, oder jetzt denke ich schon 2 Tage immer wieder mal nach, aber ich komme da nicht weiter. Und dann sollte man das Gespräch suchen mit dem Freund in der Familie, von mir aus auch mit dem Therapeuten oder mit einem guten Philosophen beispielsweise auch. Und dann kann es sein, dass es dann eine psychische Sperre da gibt, dass die Psyche, das Unbewusste einem die Augen zudrückt, wenn man gerade dabei ist, das Problem zu erkennen, weil es sich schützen will, weil es dann nicht erkannt werden will und weil es sich damit nicht auseinandersetzen will. Am besten merkt man das also, wenn man nicht weiterkommt, wenn man über einen längeren Zeitraum nicht weiterkommt. Was ist der längere Zeitraum? Ja, manche Entscheidungen oder manche Fragen müssen ausgebrütet werden. Das kann dann ein bisschen länger dauern. Aber manches kann dann auch, komm ich vielleicht auch gar nicht weiter. Das ist eine schwierige Frage. Das hängt vom Einzelfall ab, von Fall zu Fall. Man muss sich beobachten. Und wenn es einem langweilig wird, wenn es einen nervt, dass man da nicht weiterkommt, dann ist die Grenze erreicht, wo das Grübeln ungesund wird.
Geht es nicht auch darum, Gedanken, die immer wiederkehren, wo man schon weiß, ach, jetzt kommt das, dieser Gedanke wieder, jetzt habe ich meinetwegen wieder diese Existenzängste oder Neidgefühle oder was auch immer da an schlechten Gedanken kommt. Geht es doch nicht darum, die einfach mal loszulassen und gehen zu lassen und sich vielleicht ja auch mit so einem Bild da zu behelfen, dass die Gedanken wie, also ich habe da mal ein schönes Bild gesehen oder gelesen, von so einer Markthalle nach allen Seiten offen und immer wieder kommen, fliegen da Vögel unter das Dach, sitzen da eine Weile, aber dann fliegen sie eben auch wieder weiter. Und so schaut man sich den Gedanken an, ach, da ist wieder die Existenzangst, die eigentlich unbegründet ist und jetzt kann sie auch wieder wegfliegen.
Also wenn man das kann, im Grunde ist das dann hat man das Problem auch gelöst.
Okay.
Also wenn man das gut kann, ist es gar kein Problem. Außerdem ist da zu unterscheiden, also wir sprachen vom Grübeln, von dem zu sehr in ein Problem sich hineinarbeiten, denkerisch, oder von einem Problem, das hin und wieder immer wieder mal auftaucht. So ein Reizreaktionsschema, das mir nicht gefällt, das aber immer in bestimmten Situationen auftritt, das muss ja nicht ins Grübeln kommen. Aber beides ist gleich zu behandeln, in beiden meldet sich die Seele eine gewisse Zwietracht, ein gewisser Knoten des Herzens meldet sich da und verursacht Leiden oder Unwohlsein. Da gilt in beiden Fällen, ob ich nun lange drüber grübel oder ob ich es einfach wegschiebe, kommt aber immer wieder und irgendwann nervt es mich. Wenn es dich nervt, sollte ich da rangehen. Wenn du damit leben kannst und so einfach sagst, okay, jetzt kenne ich das schon wieder, tschüss, geh mal weiter. Und das klappt, dann hast du das Problem im Grunde gelöst. Denn ganz vermeiden, auch wenn du eine Prägung hast oder ein Problem hast oder eine Schleife mal gehabt hast, die wird sich immer wieder mal melden. Also bei mir melden sich meine Traumata, meine schlechten Prägungen. Ich habe sie vielleicht überwunden, aber dass sie sich nicht mal irgendwie melden oder aufpoppen kurzfristig mal, das kann ich dadurch nicht verhindern. Es ist so wie bestimmte Erfahrungen, du kannst sie gar nicht löschen aus deinem Gedächtnis, sondern du kannst sie nur überschreiben. Aber dass wir sprechen hier, wenn es dir gelingt, sie schnell laufen, fliegen zu lassen, dann hast du es im Grunde gelöst. Dann ist es kein rechtes Leiden. Das Leiden fängt dann an, wenn es immer wieder kommt, wenn es dich wirklich nervt, wenn es dich runterzieht, wenn es dir Unwohlsein schafft, Unzufriedenheit, schläfst nicht mehr gut, eine innere Unruhe. Oder eben zu einer Gedankenschleife sich verdichtet, zu einem Grübeln, das kein Ende nehmen will. Dann ist ein leidvoller Zustand erreicht, an dem man ran sollte.
Ich hätte zum Abschluss noch so eine Übung oder beziehungsweise so Kontrollfragen, die mir begegnet sind, die ich auch eigentlich recht hilfreich fand. Die sogenannten 3K-Fragen, wenn man das Gefühl hat, jetzt gleite ich ins Overthinking ab. Die erste ist, kann ich es kontrollieren? Also K, wie kann ich es kontrollieren? Mhm. Die zweite ist, kann ich es verändern? Also jetzt ganz konkret in der Situation, in der ich darüber nachdenke. Mhm. Und die dritte bezieht sich dann auf die zweite. Wenn nein, kann ich es loslassen oder bewusst verschieben? Mhm. Und das sind ja eigentlich so A- und B-Antworten, wo man also auch rauskommen kann aus so einer gedanklichen Sackgasse.
Das sind Beschreibungen für die Lösung des Problems einfach. Ja, dann kann ich, wenn ich es loslassen kann, wenn ich es verhindern kann, wenn ich es kontrollieren kann, wunderbar, dann dürfte es gar nicht mehr leidvoll sein. Dann kann ich damit umgehen.
Oder wenn nein, muss ich halt etwas dagegen tun.
Ja,
ne? Dann muss
klar,
ich aktiv werden.
Ja, dann ist es ein konstantes Leiden, ein präsentes Leiden. Und wenn man gut leben möchte, sollte man versuchen, möglichst leidfrei zu leben. Ganz kann man das nie ausschließen. Die melden sich immer wieder. Aber wenn man so das Gefühl hat, im Großen und Ganzen bin ich im guten Fluss. Ab und zu fühle ich mich auch nicht so gut. Okay, kann ich aber mit leben. Denn der Vogel fliegt schnell wieder weg. Dann hast du es gelöst. Also wenn du das sind eigentlich nur 3 Formulierungen dafür, für Zustände, in dem ich das Problem eigentlich im Griff habe oder gelöst habe. Denn dann bin ich fähig, es zu kontrollieren und es kontrolliert nicht mich oder es beherrscht nicht mich, ich beherrsche es. Dann kann ich es loslassen. Auch das sind alles Zustände, da habe ich mich von frei gekämpft. Nicht vielleicht auf ewig, es meldet sich vielleicht wieder, aber kommt nie in den leidvollen, in anaerobischen Bereich rein. Und es wird auch mir keine Nacht zum Tag machen. Ja, ich kann mich da jederzeit von verabschieden. Ich denke jetzt mal eine halbe Stunde drüber nach, aber dann ist auch wieder gut. Dann habe ich es eigentlich gelöst.
Und ansonsten würde ich sagen, man kann sich auch einfach an Plutarch halten. Von dem habe ich den schönen Ausspruch gefunden, man muss nicht alles denken, was man denken kann.
Das ist gut, ja.
Also insofern, liebe Freundinnen und Freunde vom Pudelkern und von der Philosophie, denkt nicht zu viel nach, lasst eure negativen Gedanken einfach mal gehen. Ansonsten vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt und bis zum nächsten Mal.
Aber denkt auch nicht zu wenig nach. Zum nächsten Mal.
Völlig richtig. Macht's gut. Danke dir, Albert.
Danke dir, Jan.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ja, tschüss.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. www.pudel-kern.com